wenn ich das jetzt rauchen möchte, wie viele Joints, ich nenne es jetzt mal ein Joint, wie viele Joints kann ich mir davon drehen?
Du rechnest mal in Joints.
In Joints,
rechnen
genau.
Wir mal grob. Recheneinheit ist der Joint. Joint.
Kommt aber immer ein bisschen drauf an, wie viel du in deinen Joint reinpackst.
Ja, ich sag mal so, ich bin,
berechtigter Einwand.
Ich bin da vielleicht noch ein bisschen grün hinter den Ohren, was das Thema angeht.
Grün hinter den Ohren.
Ja, grün geredet.
Das ist ja schön.
Seit dem 1. April 2024 ist in Deutschland der Konsum von Cannabis als Genussmittel sowie dessen privater Anbau erlaubt. Fenja, ich finde, auch für uns, ne, wir reden über Garten, wir reden über Pflanzen. Ich finde, dass auch wir da durchaus drüber sprechen können, auch wenn es ja in der Öffentlichkeit ein sehr kontroverses Thema ist.
Ja, definitiv. Das habe ich dir ja auch gesagt. Da müssen wir mal drüber berichten. Ich weiß aus dem Bekanntenkreis, dass sich jetzt einige Leute ein paar Cannabispflanzen geholt haben. Und ich glaube, dass man an der einen oder anderen Stelle ein bisschen aufklären sollte, was es überhaupt ist, wie man das anbaut und so weiter.
Genau das ist das Ding. Wir möchten mit dieser Folge einfach mal ein bisschen Aufklärung schaffen. Was ist das eigentlich für eine Pflanze? Was sorgt eigentlich für diesen Rausch, wenn man das irgendwie, keine Ahnung, raucht oder wie auch immer? Wir möchten uns auf gar keine Seite schlagen. Das ist uns ganz wichtig vorweg zu sagen. Wir sind weder für noch gegen den Konsum von Cannabis. Aber wie gesagt, aufklären möchten wir. Und dazu haben wir uns heute ein Gast in unsere Podcast-Folge geholt. Das ist der Thor Larsen. Thor hat sich seit ja mittlerweile 3-4 Jahren, würde ich sagen, ja. Hast du dich intensiv mit dem ganzen Thema befasst. Warum?
Ich bin vor 3-4 Jahren in eine Therapie gekommen, eine Cannabis-Therapie, wo zu medizinischen Zwecken Cannabis verwendet wird. Mhm. Und da ich ungern mir irgendetwas in den Körper werfe, das ich nicht kenne, habe ich mich zuvor da sehr intensiv mit beschäftigt und finde das Thema seitdem sehr, sehr spannend, zumal man, egal um welche Ecke man schaut, immer wieder was Neues findet und lernt. Und habe bis zum heutigen Tage nicht aufgehört, dort neugierig zu sein, mich da weiter zu informieren, was Cannabis ist, was dahinter steckt, wie es wirkt, etc. pp. Ich werde diesbezüglich bestimmt nicht jede Frage beantworten können, aber
das musst du auch.
Wenn es hilft, das ein oder andere Vorurteil aus der Welt zu bringen, dann ist es jede Antwort wert.
Definitiv, das ist auch ein bisschen das Ziel, was wir hier erreichen wollen. Wir wollen so ein bisschen über verschiedene Aspekte sprechen, die Wirkung, die Geschichte, wo kommt das eigentlich her, über den Anbau und natürlich auch ein bisschen, wie ist eigentlich gerade so die politische Lage bei diesem ganzen Thema. Fenja, mal Hand aufs Herz, wie war so deine Berührung in deinem bisherigen Leben mit Cannabis?
Also wirklich ganz dezent, irgendwie im jugendlichen Alter mal, aber dann irgendwie jetzt seit Jahren schon gar nicht mehr. Und ich muss auch sagen, ich habe mich da gar nicht so mit auseinandergesetzt, weil auch im Bekanntenkreis, also ich hatte zwar natürlich, es gibt ja immer so die besagten Kiffer, ja. So in der Klasse, da gab es so ein paar, die sind immer so mitgelaufen, die waren immer total entspannte, nette Kerle, und aber sonst so viele Berührungspunkte habe ich bis jetzt noch nicht gehabt.
Thor, ich möchte mal ganz plakativ erstmal fragen, es gibt so viele unterschiedliche Begrifflichkeiten für diese Pflanze. Hanf, Cannabis, Marihuana, Shit, Dope, das geht bis ins Unendliche. Was ist denn jetzt eigentlich die richtige Bezeichnung und warum gibt es so viele unterschiedliche?
Die richtige Bezeichnung für unseren Sprachraum ist Hanf. Mhm. Lateinisch nennt sich die Pflanze Cannabis. Und aufgrund ihres verbreiteten Konsums hat jeder Kulturraum dort seine eigenen Begrifflichkeiten entwickelt, nennt es unterschiedlich. So zum Beispiel, Fenja, wenn du sagst, das sind die Kiffer gewesen. Kiffen kommt aus dem arabischen Raum von dem Wort Kaif, was Wohlbefinden heißt. Andere sagen, das kommt aus dem marokkanischen Gebirge, dem Kiefgebirge, wo traditionellerweise viel Hanf angebaut worden ist. Und es leitet sich daher ab. Des Weiteren, die gesamten Begrifflichkeiten bezeichnen überwiegend halt die beiden Konsumformen von Cannabis, dem Marihuana und dem Haschisch. Die beiden Begriffe sind wohl die verbreitetsten. Marihuana bezeichnet die getrocknete Blüte, Haschisch bezeichnet das aus ihr gewonnene Harz. Und je nachdem, in welchen Kulturraum du gehst, ändern sich dann natürlich die Begrifflichkeiten dafür. Ganja ist eines der ältesten Wörter dafür, kommt aus dem indischen Raum. Dope kommt aus dem englischen Raum, ist dort am verbreitetsten. Shit hört man hier sehr, sehr oft. Das bezeichnet das Haschisch. Der Begriff, die Liste dieser Begriffe ist endlos. Kann man endlos weiterführen. Aber die zentralen Begriffe, um die es uns hier gehen sollte, ist einmal Hanf als der deutsche Name für diese Pflanze und Cannabis als die lateinische Entsprechung. Und hier vielleicht noch den einen Schritt weiter gegangen, Cannabis sativa und Cannabis indica sind die beiden Sorten, die eigentlich am bekanntesten sind.
Ich würde am Anfang so ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Wir wissen es, bis zum 1. April 2024 diesen Jahres war der Konsum von Cannabis natürlich hier verboten, das wissen die meisten. Thor, war das schon immer so? War das schon immer verboten? Und wo kommt diese Pflanze, dieser Genuss davon eigentlich her?
Es war immer mal wieder verboten. Hängt zusammen mit der Art und Weise des Konsums, würde ich sagen. In dem Moment, wo Cannabis, was natürlich, die Cannabinoide, die natürlich ein psychoaktiver Wirkstoff sind und von daher im Laufe der Geschichte immer gerne auch als Droge missbraucht worden sind, reagierte dann natürlich die jeweilige Gesellschaft mit Verboten. Das Verbot, über das wir uns hier unterhalten, ist etwa 100 Jahre alt. Und wenn ich sehe, dass die Geschichte von Cannabis etwa 12.000 Jahre alt ist, ist das eine winzige Momentaufnahme, über die wir uns hier heute unterhalten oder die unsere gegenseitige gesellschaftliche Realität mehr prägt, als es dieser Pflanze gerecht wird. Das Verbot ist am Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden. Dort gab es die sogenannte internationale Opiumkonferenz als Folge der Opiumkriege bzw. der Auseinandersetzung der damaligen Seeweltmacht England gegenüber China und dem unglaublichen Mengen, die England an Opium an China verkauft hat und damit ein chinesisches Handelsdefizit sogar ausgelöst hat. Das führte dann zu diesen Opiumkriegen und in der Folge daraufhin hat man sich international mit dem Thema mal beschäftigt und gesagt, das kann doch so eigentlich gar nicht weitergehen. Und kam dann 1911 auf den Gedanken, man möge doch eine drogenfreie Welt ins Werke setzen. Das ist 1920 auf der zweiten internationalen Opiumkonferenz dann weiter konkretisiert worden. Zudem wurde dann auch Cannabis zu den Drogen mit aufgenommen, die es dann bitte zu verbieten und zu verbannen galt aus den menschlichen Gesellschaften. Das hat bis Anfang dieses Jahrhunderts gedauert, bis wir endlich begriffen haben, dass es nicht umsetzbar ist. Es ist der Mensch ohne Droge, ist nicht definierbar. Er hat Zeit seiner Existenz, hat er immer irgendwo eine Form von Drogengebrauch bei sich gehabt und wird das wohl auch immer tun.
Definitiv.
Und so wurde 2007 hat eine englische Kommission eingesehen, dass der Krieg gegen die Drogen verloren ist. 2011 kam dann die Internationale Kommission für Drogenpolitik. Das ist eine freiwillige Kommission gewesen aus 19 Mitgliedern, die allerdings sehr, sehr hochkarätig besetzt gewesen ist. Unter anderem Kofi Annan oder Javier Solana sind Mitglieder gewesen. Die haben das nur weiter konkretisiert und gesagt, es ist nicht nur dieser Krieg gegen die Drogen verloren, sondern man möge jetzt bitte auch mal den Fokus weiterentwickeln und vielleicht eher mit legalen Mitteln schauen, dass man den Drogenkonsum reguliert und sich mehr auf gesundheitliche Aspekte konzentriert und gesellschaftliche Aspekte, die dort mit anhängig sind.
Du hattest am Anfang, oder hattest uns das vorher mal gesagt, dass ja auch ganz viel Seile damit gemacht wurden. Also Hanf ist ja jetzt gar nicht wirklich nur so für den Drogenkonsum, sondern das ist ja auch an der Geschichte, wie Reeperbahn war ein Schlagwort, vielleicht kannst du da auch mal kurz was zu sagen. Sind dann die Blätter und Stängel, wird das dann irgendwie wieder in der Industrie verwendet oder?
Einmal zur Frage der Blätter. Mhm. Es gibt zwei verschiedene Formen von Blättern. Wir haben einmal die Fächerblätter, die Energie produzieren, sind groß, sind grün, wie wir es von allen Pflanzen kennen. Sind für uns uninteressant, wenn es uns wieder nochmal dieses ganz deutlich gesagt, um den Rausch geht, um den Wirkstoff geht. Dann haben wir die kleinen Zuckerblätter, die in den Blüten zu finden sind, die Blüte bei zu viel Hitze schützen sollen, aufgrund der hochklebrigen Cannabinoide Schädlinge abhalten sollen von den Blüten. Die werden auch gerne mit verwandt. Ein ganz anderes Thema ist jenseits des Drogenkonsums oder jenseits des Konsums von Haschisch als Wirkungspflanze, also Hanf als Wirkungspflanze. Hier geht es im Wesentlichen um den Bast. Hier geht es darum, dass Hanf eine Nutzpflanze ist und das schon seit Tausenden von Jahren. Wir hatten gesagt, um 12.000 vor Christus haben wir die ersten Erwähnungen bzw. die ersten Funde von Hanf in der menschlichen Verwendung hinsichtlich der Samen als Nahrungsmittel. Recht bald danach, 6.000 vor Christus, finden wir die ersten gewebten Kleidungsstücke der Menschheit aus Hanffasern hergestellt. Wir schauen bei den Phöniziern, die das Mittelmeer beherrscht haben mit ihren Handelsschiffen, ihre Seile und ihre Segel waren aus Hanffasern gefertigt. Einfacher Grund dafür, die Hanffaser, die wir im Bast finden, beziehungsweise in den Stängeln, diese Bastfasern, sind extrem reißfest. Und die Reißfestigkeit dieser Faser war allen anderen Werkstoffen derartig überlegen, dass wir bis ins 20. Jahrhundert haben wir Seile und Taue aus Hanf gefertigt. Mhm. Taue für die Segelschifffahrt wurden Repe genannt. Und da kommt auch der Name Reeperbahn her. Wir kennen jetzt noch die eine aus Hamburg, wo alles andere passiert, als Seile herzustellen. Vielleicht noch eine andere Sache dazu noch angemerkt, nicht nur die Tauherstellung war interessiert an dieser reißfesten Faser, sondern auch die Papierherstellung. Hat eigentlich mit Hanf begonnen, bevor die Holzfaser ins Spiel kam. Die 1454 gedruckte Gutenberg-Bibel wurde auf Hanfpapier gedruckt. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 ist auf Hanffaser geschrieben worden. Und es waren so ein paar eher wirtschaftliche Faktoren, die dann dazu führen, dass die Hanffaser uninteressant geworden ist für die Papierherstellung.
Also eine wichtige Pflanze auch für die Industrie, definitiv.
Unbedingt. Ja, vor allen Dingen mit so viel Geschichte. Ne? Das ist ja, ist ja auch vielen eigentlich fast gar nicht bewusst.
Schade eigentlich auch.
Weil man
ne?
ja auch einfach immer, wenn man Cannabis hört, dann verbinden viele damit entweder im Positiven oder im Negativen verbinden die damit eben die Droge und den Konsum. Wenn es um Drogen geht, dann schiebe ich immer ganz viel in eine Schublade. Für mich ist Cannabis genauso eine Droge wie Alkohol. Und natürlich hat auch der Alkohol eine Wahnsinnshistorie in unserer Menschheit. Dort habe ich aber das Gefühl, und da kannst du mich gerne aufklären, wenn du es weißt, beim Alkohol war immer alles okay, da war immer alles cool und das durften die Menschen konsumieren. Beim Cannabis haben sie dann aber irgendwann gesagt, wir wollen eine drogenfreie Welt. Kann man das überhaupt miteinander vergleichen, Alkohol als Droge mit Cannabis als Droge? Und warum wird bei dieser einen Droge irgendwie so krass ein Auge drauf geworfen und bei der anderen nicht?
Das ist schon eine Frage des Potenzials, was das jeweilige Molekül mit sich bringt. Mhm. Eine Frage, wie wirkt denn jetzt diese oder jene Droge und was macht sie zur Droge? Alkohol ist genauso wie Cannabis eine der ältesten Kulturdrogen, die wir haben und wird seit Menschengedenken verwandt. Beides wird in der Medizin verwandt und hier finde ich es unglaublich spannend zu sehen, wofür denn eigentlich. Alkohol kann eine Sache sehr, sehr gut. Es tötet. Mhm. Es tötet jede Zelle, die es vorfindet. Es tötet Bakterien und Viren, weswegen die Medizin es ja auch für die Sterilisierung gerne verwendet. Mhm. Ein Vollrausch kostet Tausende von Gehirnzellen. Die sind unwiederbringlich verloren, weil vom Alkohol stumpf getötet. Mhm. Dankbarerweise besitzen unsere Gehirne unglaublich viel Potenzial an Gehirnzellen, sodass die Folgen nicht sofort zu erkennen sind, sondern erst nach jahrelangem Alkoholmissbrauch. Dann allerdings auch irreversible Schäden und diese Menschen sind komplett verloren. Cannabis würde ich jetzt nicht unbedingt mit Alkohol vergleichen wollen. Das ist nicht der Vorschlaghammer, der einfach rumgeht und alles tötet, was er findet, sondern es ist hier ein System darunter liegend, was diese Wirkung erklärt oder auf dem diese Wirkung beruht. Vergleichbar mit dem Opiatsystem des Körpers, was auf Endorphine reagiert, die wir selber herstellen, arbeitet Cannabis mit dem Endocannabinoiden-System, das zum Nervensystem unserer Körper gehört und das nicht nur wir Menschen besitzen, sondern das alle Säugetiere aufweisen. Hier gibt es zwei verschiedene Rezeptoren, die CB1 und die CB2-Rezeptoren. Erstere finden sich überwiegend im zentralen Nervensystem. Zweitere sind über den gesamten Körper verteilt, insbesondere im Immunsystem. Und die Wirkung, die über dieses System organisiert werden, beziehen sich erstmal auf die Zwischentöne unseres Wohlbefindens, unserer Wahrnehmung, genauso aber die Einstellung unseres Immunsystems, genauso aber die Gedächtnisleistung unserer Gehirne und last but not least auch die Entwicklung des Gehirns wird durch das Endocannabinoid-System gesteuert. Durch Zuführung von Stoffen von außen, den, wie die Mediziner sagen, den Exokannabinoiden, können wir dieses System stören. Hm. Wir können es natürlich auch da, wo es Defizite hat, ausnivellieren, sodass es wieder normal arbeitet. Hier ist der Bereich der medizinischen Verwendung dann anzusprechen. Der Freizeitkonsum interessiert sich natürlich eher für den Rausch. Das heißt, er interessiert sich für die Manipulation des Systems hin zur Bewusstseinsveränderung. Hm. Das ist nicht dramatisch zu sehen, da diese Bindungen natürlich auch wieder gelöst werden und damit dieses System in den Normalzustand zurückversetzt wird. Ausnahme hier allerdings sind, wie angesprochen, gerade die Gehirnentwicklung, die durch das endokannabinoide System wesentlich gesteuert wird. Wenn hier gestört wird, dann haben wir natürlich ein Gehirn, was sich nicht normal entwickelt. Mhm. Und dieses nicht normal entwickelte Gehirn begleitet dann den Konsumenten bis an sein Lebensende.
Klar.
Weswegen ich den Wunsch der Politik absolut nachvollziehen kann und vollständig unterschreibe, dass also bis zur endgültigen Entwicklung des Gehirns Cannabiskonsum verboten sein sollte. Mhm. Das heißt also, solange sie nicht volljährig sind, obwohl mir das nicht mal reicht, 21 bei ja. Mädchen eher 25 bei Jungs, bis das Gehirn dann wirklich fertig ist. Vorher sollte man tunlichst die Hände von Cannabis lassen,
ja.
Denn die Schäden sind irreversibel und man muss ja ein ganzes Leben lang mit sich tragen. Ein Bein können wir mit einer Prothese irgendwie kompensieren, beim Gehirn wird das ein bisschen schwierig.
Das wird schwierig, definitiv, da stimme ich dir zu. So, ich grätsche jetzt mal rein, wir haben jetzt viel über die Geschichte gelernt schon und über auch die Anatomie, also wie wirkt Cannabis überhaupt. Was mich interessiert, weil wir sind ja auch ein Garten-Podcast, das dürfen wir nicht außer Acht lassen, ist natürlich der Anbau bzw. die Pflanze. Hast du welche zu Hause? Bist du da vertraut mit dem Anbau? Hast du da Erfahrung? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, ich habe auch drei Pflanzen zu Hause.
Okay.
Drei erwachsene Pflanzen, so wie es der Gesetzgeber mir zugesteht.
Was heißt erwachsen? Ich frage jetzt mal ganz doof.
Das ist eine gute Frage und das weiß noch nicht mal der Gesetzgeber. Ab wann ist eine Cannabispflanze erwachsen, beziehungsweise wenn wir das Gesetz uns mal genauer angucken, ab wann dürfen wir diese Pflanze überhaupt erst Cannabis nennen? Es steht im Gesetzestext drin, dass Vermehrungsmaterial kein Cannabis ist. Und so gab es kurz nach der Legalisierung viele, die daraus ein Geschäft aufbauen wollten.
Du meinst
Stecklinge vermehrt haben, genau, die kleinen abgeschnittenen Triebe gelten. Laut Gesetz nicht als Cannabis und damit ist der Handel mit ihnen erlaubt. Mhm. Der Handel mit Cannabis ist verboten. Nichtsdestotrotz sind viele dieser Initiativen und Kleinstplantagen dann kurz nach der Legalisierung einkassiert worden. Und viele warten jetzt auf ihre Strafanzeige bzw. auf ihren Gerichtsprozess, der dann klären wird, ab wann dürfen wir diese Pflanze Cannabis nennen und bis wann dürfen wir mit ihr frei handeln? Das wissen wir zurzeit noch nicht.
Also mit Erwachsenen darf man nicht handeln?
Mit erwachsenen Pflanzen dürfen wir nicht handeln, aber wir wissen noch nicht, ab wann dürfen sie erwachsen nennen.
Ab wann ist sie denn erwachsen? Also nicht ab 21 oder 25 wahrscheinlich.
Nee, es geht
wie lange lebt denn so eine Pflanze? Wie lange erntet man davon?
Ein Jahr lebt sie.
Ein Jahr. Also ein man Jahr. Erntet einmal ab und dann ist sie auch
dann ist sie tot.
Genau. Okay. Ich finde es auch so spannend oder beziehungsweise auch wichtig, weil ich jetzt, habe ja vorhin schon erwähnt, ganz viele Leute aus dem Bekanntenkreis stellen sich da jetzt mal eine auf den Balkon oder so, da überhaupt mal so drüber aufzuklären, wie das überhaupt funktioniert. Braucht man eine bestimmte Erde? Du sagst, nach einem Jahr ist sie tot. Nimmt man da vorher Triebe weg, um die dann zu vermehren? Und was ich auch ganz spannend finde, man kennt ja eigentlich üblich diese Plantagen. Das ist irgendwo auf dem Dachboden, weiß ich irgendwie, haben irgendwelche Leute irgendwie ihre Dachböden ausgebaut und dann sind da irgendwie Rotlichtlampen und so, damit die Wärme bekommen. Funktioniert ein Anbau auch draußen?
Manche zählen Cannabis zu Unkraut. Mhm. Und es wird von unseren Urgroßvätern berichtet, dass es eine Zeit gab, da wuchs sie an jedem Straßenrand. Mhm. Und je weiter ich in die wärmeren Gefilde und Regionen gehe, desto besser gedeiht sie dort. Und wir finden sogar Cannabis in Nordostsibirien. Das heißt, diese Pflanze gedeiht fast überall auf der Welt. Und ja, es reicht vom Prinzip aus, die Samen einfach irgendwo auszustreuen. Und die Natur macht den Rest.
Also ist sie gar nicht anspruchsvoll. Die braucht keine bestimmte Erde, die muss jetzt nicht unbedingt in der Sonne stehen.
Nicht notwendigerweise.
Okay. Und gießen? Eher so Trockenkünstler?
Nennen wir ein Lebewesen, das ohne Wasser auskommt.
Nee, nicht komplett, aber ich sag mal, wenn man die vielleicht mal ein paar Tage vernachlässigt, dann verzeiht sie einem das?
Eher als wenn man zu viel Liebe ihr angedeihen lässt.
Okay.
Also die Anfangsfehler sind zu viel Aufmerksamkeit und hiervon noch ein bisschen und davon noch ein bisschen. Und wenn ich heute dich nochmal ein bisschen gieße, dann geht es doch bestimmt besser. Das Gegenteil ist richtig. Das ist eine Pflanze, die möchte ganz gerne weitestgehend in Ruhe gelassen werden. Und mal ein bisschen weniger Wasser schadet ihr überhaupt nicht. Und wenn sie dann mal die Blätter hängen lässt, ist sie deswegen nicht kaputt. Dann ist sie durstig, ja. Aber es geht ihr deswegen nicht schlecht. Sonne mag sie schon sehr gern. Das ist zwar einfach ausprobieren, ja. Und für den Gartenliebhaber, der einfach mal Interesse daran hat, eine Cannabispflanze bei sich zu haben, er möge ein schönes sonniges Plätzchen suchen und sie dort aussehen. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon.
Wie groß wird so eine Pflanze eigentlich? Ich muss immer an den Film The Beach denken mit Leonardo DiCaprio. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da finden die sich nachher auch in so einer riesigen, auf so einem riesigen Cannabisfeld wieder, die irgendwie, weiß ich nicht, 2 Meter hoch sind und man kann gar nicht mehr drüber gucken. Werden die immer so groß oder hängt das dann auch von der Sorte ab? Oder ja, was muss man bei sich zu Hause, wenn man sich jetzt eine Cannabispflanze?
Wie viel Platz brauche ich?
Genau, wie viel Platz brauche ich? Und kann ich hinterher überhaupt noch zu meinen Nachbarn gucken?
Wenn ich die richtige Sorte erwische und sie im Freien aussehe, kann sie durchaus bis zu 4 Meter groß werden.
Wow. 4 Meter?
Es gibt andere Sorten, die wären gerade mal 50 Zentimeter hoch. Mhm. Wir sprachen vor kurz über die beiden Sorten Sativa und Indica. Das sind so ein bisschen die beiden Pole, zwischen denen sich das Ganze bewegt. Die Sativa ist die europäische Hanfsorte, die sehr hochgestreckt wächst, schlanke große Blätter hat und die im Extremfall, wenn alles stimmt, ein perfektes Jahr für sie da ist, bis zu 4 Meter groß werden kann. Daneben haben wir die Indica, das ist die indische Hanfsorte, die sehr viel buschiger und gedrungener wächst und die vielleicht 1,20 im Maximum erreicht. Das sind alles Angaben, die natürlich im Indoor-Bereich hochinteressant sind. Denn hier fängt es an, habe ich einen Raum dafür zur Verfügung, kaufe ich mir ein Wachstumszelt, wie groß muss das sein und nach welcher Zeit erreicht sie welche Größe. Interessant dabei ist natürlich auch des Weiteren zu wissen, bis wann wächst sie überhaupt in die Höhe und was passiert danach. Da müssen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter in die Anatomie der Pflanze hineingehen und fragen, wie kommt sie zur Blüte, was passiert dort, dass sie die Blüte anfängt und dass sie das Wachstum beendet. Hier gibt es 2 verschiedene Sorten. Das eine ist die photoperiodische Pflanze. Die kann selber die Dunkelheit messen und sagt, solange wie ich schöne Bedingungen habe, solange viel Sonne scheint, möchte ich ganz gerne wachsen. Wenn ich jetzt mitbekomme, dass das Jahr zur Neige geht, dass Tag und Nacht die gleiche Länge haben, dann entscheide ich für mich, es wird jetzt langsam Zeit, mich um den Nachwuchs zu kümmern, mich um die Reproduktion zu kümmern. Das heißt, ich beginne die Blüte und warte darauf, dass ich bestäubt werde. Daneben gibt es eine andere Sorte, die sogenannte Cannabis ruderalis. Die Sorte ist in Nordostsibirien gefunden worden und zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben nicht die Dunkelheitsphase in ihrer Länge misst, sondern eine innere Sanduhr am Laufen hat. Und wenn die abgelaufen ist, dann wird die Blüte eingeleitet. Ganz egal, wann das ist und ganz egal, was für Lichtverhältnisse dann gerade zu dieser Zeit herrschen. Es hat wohl etwas damit zu tun, dass in diesen Regionen nicht so viel Sonne zur Verfügung steht wie in anderen und dass die Pflanze dankbar sein muss um alles an Sonne, was sie bekommen kann. Und wenn sie nun glücklicherweise das richtige Zeitfenster erwischt hat, dass sie eine Größe aufbauen kann, dann sollte sie auch zügigst in die Blüte gehen, damit überhaupt eine Reproduktion stattfinden kann. So ist die Entwicklung dieses Genes vielleicht zu erklären. Für die Züchter ist das natürlich eine hochspannende Angelegenheit, eine Sorte zu haben, die dieses besondere Gen, sie nennen es das Autoflowering-Gen, besitzt, welches sie in jede andere Sorte hineinkreuzen können und somit die Eigenschaft der Photoperiodizität außer Kraft setzen können. Das heißt, diese Pflanze ist jetzt nicht mehr darauf angewiesen, dass es weniger als 12 Stunden Licht am Tag gibt, sondern die geht automatisch in ihre Blütephase und kommt auch in der Blütephase wunderbar mit 18 Stunden Sonne raus.
Wie lange blüht sie?
Das bis zu 2 Monaten.
2 Monate, okay.
Mhm. Also das bewegt also sich so Monate zwischen
Wachstum.
Ja, zwischen 7 Wochen und 8 Wochen dauert die Blütephase mhm. und vor etwa 6, 7 bis zu 8 Monaten die Wachstumsphase. Mhm. Das kann ich natürlich alles, wir sprachen eben kurz über die Kontrolle der Wachstumsfaktoren, das kann ich im Indoor-Anbau alles selber bestimmen. Mhm. Wie groß wird sie, wie lange lasse ich sie wachsen? Und indem ich die Hand am Lichtschalter habe, bestimme ich, wie viele Stunden Sonne und wie viele Stunden Dunkelheit die Pflanze pro Tag bekommt und kann natürlich in Ausnutzung dieser Photoperiodizität, kann ich entscheiden, wann beginnt die Blüte.
Mhm. Du sagst, sie wird ja ein Jahr alt. Wenn ich die jetzt nicht ernte, ist die dann, geht die dann irgendwann ein? Oder,
Wenn du sie nicht erntest in der Natur, schaltet sie im Äquinoctium, also der Tag-Nacht-Gleiche, schaltet mhm. sie auf die Blüte. Wenn die Blüte vorbei ist, stirbt sie.
Okay.
Die Ruderalis geht automatisch in die Blüte, ist die Blüte vorbei, stirbt sie.
Mhm.
Wenn ich sie im Indoor-Bereich anbaue und die Nacht ständig nur kurz halte und sie nicht in den Genuss kommen lasse, eine Nacht zu erleben, die länger als 12 Stunden dauert, dann lebt sie, solange mhm. ich das will. Okay. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, die Pflanze jahrelang oder viele Jahre alt werden zu lassen.
Mhm. Was genau ernte ich eigentlich von der Pflanze?
Die Blüten.
Nur die Blüten. Also die Blätter lasse ich.
Wenn ich das THC haben will, wenn ich mich in Rausch versetzen mhm. will, dann brauche ich die Cannabinoide. Die werden in den Blüten produziert, beziehungsweise einen Schritt genauer. Sie werden in sogenannten Trichomen produziert. Das mhm. sind winzig kleine Härchen, durchsichtig, die ich überall auf der Pflanze finde, aber vornehmlich in den Blüten. Und in diesen Härchen gibt es eine Zellschicht, in welcher Cannabinoide und Terpene synthetisiert werden. Damit wird dann so ein kleines Kugelköpfchen gefüllt, das auf der Spitze dieser Härchen zu finden ist. Und wenn die komplett gefüllt sind, dann kann ich die Pflanze ernten. Dann ist das Maximum an THC erreicht, das die jeweilige Sorte produzieren kann.
Was mich jetzt am interessiert, ich komme noch wieder darauf, auf den Eigenanbau zurück. Wenn ich eine Pflanze habe, wie viel ernte ich davon? Wie viel kann ich da? Ich weiß, klar, die wird unterschiedlich groß, sag ich mal mhm. jetzt. Eine mittelgroße Pflanze, die ich gut gepflegt habe, wie viel kann ich davon ernten, wie lange, was, wenn ich das jetzt rauchen möchte, wie viele Joints, ich nenne es jetzt mal ein Joint, wie viele Joints kann ich mir davon drehen?
Du rechnest mal in Joints.
In Joints,
rechnen
genau.
wir mal grob, Recheneinheit ist der Joint. Joint.
Kommt aber immer ein bisschen drauf an, wie viel du in deinen Joint reinpackst.
Ja,
berechtigter Einwand.
Ich bin da vielleicht noch ein bisschen grün hinter den Ohren, was das Thema angeht.
Grün hinter den Ohren.
Ja, grün geredet.
Das ist ja schön.
Deswegen, mittlere Pflanze, mittelstarker Joint. Was habe ich von dieser Pflanze? Wie viel kann ich davon ernten?
Glaube ich den Züchterangaben, dann kann eine Pflanze, die draußen in der freien Natur wächst, den gesamten Sommer über bis zu 1 Kilo Blütenmaterial mhm. hervorbringen. Eine Pflanze, die im Indoor-Bereich aufwächst, die nicht annähernd so groß wird, da redet der Züchter von bis zu 400 Gramm pro Quadratmeter. Züchter sind Menschen, die ihre Produkte verkaufen wollen. Das heißt, auch diese Angaben sind meines Erachtens weit zu hoch gegriffen. Wenn wir bei einer Indoor-Pflanze 100 Gramm Ernteertrag bekommen, ist das schon viel. Mhm. Wenn wir im Outdoor-Bereich 500 Gramm Erntemasse bekommen, dann ist das auch schon sehr, sehr viel.
Okay.
Kommen wir auf die Grundrecheneinheit des Joints zurück, ist das
spannend.
Natürlich ein berechtigter Einwand. Wie viel möchtest du denn hineintun in deinen Joint? Üblicherweise wird das Haschisch mit Tabak vermengt und dann wird auch nur so ein klein bisschen reingekrümelt mhm. oder der Gewohnheitskonsument, der tut sich dann so ein ganzes Gramm in seinen Joint hinein. Es mhm. muss dann eben auch ein großer Joint sein.
Mhm.
Daneben gibt es den Spliff, das ist eine reine Cannabis-Zigarette, da ist dann gar kein Tabak mehr da, auch da würde ich sagen, so vielleicht ein halbes bis ein Gramm.
Brauche ich eigentlich eine zweite Pflanze oder reicht es, wenn ich eine habe? Also es ist ja manchmal so in der Botanik das Phänomen, dass ich doch noch eine zweite Pflanze brauche. Die werden ja bestäubt, die Pflanzen, die Knospen? Die
Nein, Blüten?
Nee?
Genau das nicht, das darf
okay.
nicht passieren. Eine Pflanze reicht völlig aus
mhm.
und sie soll nicht bestäubt werden.
Ah, okay.
Sie möchte sich gerne reproduzieren, sie
ja.
möchte gerne Samen bilden, aber mhm. das würde die Blüte beenden.
Mhm.
Und das interessiert ja den Konsumenten überhaupt nicht,
nee.
Dass die Blüte beendet wird,
ja.
sondern sie soll bis zum Ende wachsen mhm. und die Blüte soll das Maximum an THC hervorbringen. Und selbst dann ist es dem einen oder anderen Konsumenten noch nicht genug, denn dann beginnt eigentlich der Reifungsprozess. Mhm. Jetzt nicht Reife im Sinne von der Apfel wird schön rot, sondern Reife im Sinne von die Aromen der Pflanze entwickeln sich, die Cannabinoide werden langsam abgebaut und das gesamte Profil vervollständigt sich, wird runder. Dieser Reifungsprozess ist am Ende der Blüte, fängt er an. Also wenn die Blüte anfängt zu sterben, wenn die weißen Staubfäden oder Blütenfäden sich braun einfärben, ist das ein Zeichen dafür, dass das Ende des Pflanzenlebens erreicht ist. Diese milchige Flüssigkeit, mit der die Köpfe der Trichome gefüllt werden, die verändert ihre Farbe dann langsam zu braun, zu einem schönen, hellen Kastanienbraun. Und das ist dann so das Zeitfenster, in dem eigentlich geerntet wird. Die einen sagen, ich möchte das Maximum an THC haben. Die ernten dann am Beginn dieser Reifephase, wenn alle diese kleinen Trichomköpfchen weiß gefüllt sind. Mhm. Die anderen sagen, ich warte lieber noch ein bisschen. Ich hätte ganz gern ein bisschen mehr Aroma und ein bisschen mehr Geschmack da drin. Und die warten dann bis im äußersten Fall so lange, bis alle diese kleinen Köpfchen dann braun erscheinen. Mhm. Und dann sollte spätestens geerntet werden. Okay, wird die Pflanze bestäubt von ihrer männlichen Verwandten, dann endet die Blüte, dann wird umgestellt auf Samenproduktion und dann habe ich als Freizeitkonsument eigentlich gar nichts mehr gewonnen. Okay. Außer viele, viele Samen, die als Vermehrungsmaterial für die nächsten Pflanzen gelten mögen.
Auch vielleicht nicht schlecht.
Ich würde jetzt ein bisschen darauf eingehen, was man, wenn man Cannabis konsumieren möchte, was dann danach eigentlich passiert. Man lässt sie ja trocknen, wenn ich das richtig weiß, und dann kann man es konsumieren. Muss man es rauchen? Gibt es auch andere Wege, wie man Cannabis, wie man sich, ich kenne da so Cookies, wo man das irgendwie, man kann da Sachen backen. Vielleicht holst du uns da ein bisschen ab. Was wird eigentlich am Ende nach der Ernte, wenn man es konsumieren möchte, alles daraus gemacht?
Und warum muss es getrocknet werden?
Ja, das können wir auch. Frage. Ja, genau.
Ich kann es ja wahrscheinlich so, wenn ich es ernte, ja nicht rauchen oder
verwenden. Oder?
Oder?
Frage an dich.
Ich kann es schon konsumieren, aber es passiert deswegen
passiert nichts.
Es tut aber auch nicht weh, wenn ich es im frischen Zustand konsumiere. Wäre dann vielleicht eher ein Salatersatz.
Kann man es essen? Könnte man das als Salat?
Ja, man kann es essen.
Schmeckt das? Wahrscheinlich nicht.
No, das würde ich so nicht sagen. Es gibt 36.000 verschiedene Sorten mit 36.000 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Mhm. Da findet sich auch die eine oder andere, die lecker ist.
Aber es hätte, wenn man es essen würde, absolut keine Auswirkung?
Nein, es hat keinerlei Auswirkung. Denn für den Konsum als Droge muss sich das Molekül ein klein wenig verändern. Mhm. Die Chemiker nennen das die Dekarboxylierung. Mhm. Hier wird ein kleiner Teil des Moleküls abgespalten und um dieses zu erreichen, muss sich Energie zuführen. Mhm. Das nennen wir normalerweise Erhitzen. Mhm. Oder diese Energie wird üblicherweise durch Erhitzen zugeführt. Der Konsum durch Rauchen ist wohl der weit am meisten verbreitetste Konsum. Und hier wird beim Rauchen selber werden Temperaturen von vielen, vielen 100 Grad erreicht, die natürlich völlig ausreichend sind für diese Dekarboxylierung. Mhm. Es reichen in der Regel um die 180 Grad für etwa 15 Minuten, um dieses zu bewerkstelligen. Mhm. Und dafür muss ich es nicht unbedingt verbrennen. Es gibt gerade im medizinischen Bereich wird eher der Vaporisator verwendet. Mhm. Das ist ein Erhitzer, mal ganz simpel ausgedrückt. Genauso beim Backen und Kochen muss eben geguckt werden, dass für eine gewisse Zeit lang die notwendige Energiemenge in dieses Molekül hineingebracht wird, damit diese Dekarboxylierung stattfinden kann. Danach kann ich machen, was ich lustig bin. Ich kann es rauchen, ich kann es verdampfen, ich kann es verbacken, ich kann es verkochen, ich kann einen Tee davon zubereiten, alles, was das Herz begehrt sozusagen.
Wie kann der Körper das eigentlich, wie nimmt er das eigentlich auf?
Die Moleküle, die Cannabinoide, werden über die Schleimhäute aufgenommen oder halt auch über die Lunge. Mhm. Das ist mit Sicherheit der schnellste Weg über die Lunge. Bei der Verbrennung dürfte wohl die Wirkung am allerschnellsten eintreten, das heißt beim Rauchen. Mhm. Gefolgt vom Vaporisieren, wo die Wirkung etwa 15 bis 20 Minuten braucht, bis sie eintritt. gefolgt von der Aufnahme über Nahrungsmittel, denn hier haben wir ein anderes Körperorgan, über das die Cannabinoide aufgenommen werden. Hier ist es der Magen-Darm-Trakt. Mhm. Und da braucht es eine Zeit lang bis zu 1-2 Stunden, bis die erste Wirkung einsetzt, die dafür sich sehr viel verlängert, weil der Aufenthalt von Cannabis im Körper sehr viel länger ist, wenn ich es esse. Dazu kommt noch ein anderer Punkt, der jetzt unterscheidet zwischen THC und CBD zum Beispiel und ihre unterschiedlichen Funktionen beim Rausch, um das mal so zu sagen. So dass CBD zum Beispiel dazu führt, dass die Andockzeit der Cannabinoide an den CB1 und CB2 Rezeptoren länger ist als normal.
Okay.
Das heißt, hier wird der Rausch verlängert. Auch wenn CBD selber keine psychoaktive Wirkung hat, greift es auf die Wirkungsweise von Cannabinoiden ein.
Es gibt ja auch so, man kann ja auch reines CBD ja auch teilweise rauchen oder es gibt irgendwelche Öle, die dann ja auch beruhigend wirken sollen, ne?
Ja.
Das ist auch nachgewiesen, dass sie beruhigen?
Ja, das ist nachgewiesen. Erstmal zum einen Punkt, reines CBD, es gibt kein reines CBD.
Okay.
Wir haben immer geringste Beimischungen von anderen Cannabinoiden.
Okay. Mhm.
Es sei denn, wir stellen es synthetisch her, dann ist natürlich klar, dass die Pharmazie uns hier reines CBD zur Verfügung stellt. Aber ansonsten haben wir immer Beimischungen, die auch nach der Legalisierung von CBD noch kurzzeitig zu Problemen führten, weil diversen Anbietern dann nachgewiesen wurde, dass eben diese Reinheit so gar nicht existiert.
Kannst du erklären, was im Körper eigentlich genau passiert, wenn man kifft? Wodurch entsteht dieser Rausch? Was passiert im Gehirn? Kannst du das erklären?
Nein. Viele Ärzte würden es gerne erklären, können es aber noch nicht.
Ja.
Einzelne Wirkungen, denen sind wir mit Sicherheit auf der Spur. Das gesamte Spektrum der Wirkungen ist derart unübersichtlich derzeit noch, dass es wohl, ich habe keine Idee, wie viele Jahrzehnte dauern wird, bis wir auch noch das letzte Potenzial erforscht haben und die letzten Wirkungsweisen erforscht haben. Warum das so schwierig ist, erklärt sich recht schnell, wenn wir uns anschauen, wie viele Wirkstoffe eigentlich dort enthalten sind, von wie vielen Cannabinoiden wir reden. Die gesamte Diskussion geht immer um THC und CBD. Das heißt, wir beschränken uns hier auf 2 verschiedene Moleküle. Wir finden in Cannabis zu 50 verschiedene Cannabinoide. Und neben den Cannabinoiden wird in den werden Terpene hergestellt. Aroma und Wirkstoffe, die wir auch aus anderen Bereichen kennen. Limonen zum Beispiel ist der Geruchstoff von Zitronen. Das ist ein Terpen, nicht mehr und nicht weniger. Die sind so winzig klein, dass sie die Blut-Gehirn-Schranke überwinden können und damit für die Pharmakologie natürlich hochinteressant sind und schon immer gewesen sind. Jetzt haben wir mit Cannabis eine Pflanze, wo diese Terpene massenhaft auftauchen. Bis zu 300 verschiedene haben wir in der Zwischenzeit identifizieren können, die in Cannabis produziert werden. Und jede einzelne Sorte hat ihr eigenes Profil an diesen Wirkstoffen. Das heißt, ihre Wirkung baut sich aus all diesen Wirkstoffen zusammen, die sie mitbringt. In der Fachliteratur wird das als Entourage-Effekt bezeichnet, der sagt, ich kann nicht nur mich auf THC und CBD konzentrieren und hoffen, dass ich die jeweilige Wirkung damit erklären kann. Das funktioniert nicht. Und wir haben, ich hatte es eben kurz gesagt, momentan etwa 36.000 verschiedene Cannabis-Sorten. Und jede einzelne hat ihr eigenes Profil. Und wenn die Ärzte zurzeit bei 100 verschiedenen Sorten sind, wo sie wissen, was passiert, was sie anrichtet bzw. bewirkt, dann ist das schon eine Menge, aber der Weg ist noch sehr, sehr weit.
Du hast es angesprochen, es gibt Menschen, die kriegen das verschrieben, dass sie eben sich Cannabis in der Apotheke kaufen dürfen können. Ich glaube, bei Epileptikern zum Beispiel hat es eine gute Wirkung, weil es eben beruhigend ist. Wieso ist das so? Für mich hat das immer so 2 Gesichter. Einerseits ist eine Droge und es wird so schlecht gesehen, aber anders wiederum hat es ja auch eine heilende Wirkung. Warum ist das so? Warum ist es einerseits irgendwie so verschrien und irgendwie so schlecht geredet und andererseits für viele Menschen einfach ein Heilmittel für gewisse Dinge?
Die Heilwirkung beruht auf dem Menschen, der sich interessiert für das, was um ihn herum passiert und der Fragen stellt. Die Rauschwirkung beruht auf der menschlichen Vorliebe dafür, berauscht zu sein. Und das sind 2 komplett unterschiedliche Lebensbereiche des Menschen, die leider, weil es immer wieder die gleiche Pflanze ist, auch gerne miteinander vermischt werden, die aber miteinander gar nichts zu tun haben. Allerhöchstens in diesem einen Punkte, dass eine jede Medizin ich in Übermaßen konsumieren kann, sie damit ihre medizinische Wirkung verliert und in den körperschädigenden Bereich abgleitet. Mhm. Das haben wir bei den Opiaten so gehabt. Auch heute werden noch Opiate als Medizin verwandt, aber viel bekannter sind sie als Drogen, die missbräuchlich verwandt werden und die uns jedes Jahr so und so viele tausend Drogentote bescheren. Mhm. Nichtsdestotrotz werden Opiate in der Medizin verwandt. Mit Cannabis ist es ähnlich. Seit tausenden von Jahren verwenden wir sie in der Medizin. Nichtsdestotrotz ist gerade diese berauschende Wirkung, die auch von der Medizin verwandt wird oder in der Medizin verwandt wird, gerade die ist natürlich interessant für den Freizeitkonsum, das auch nicht erst seit gestern. So dass wir in fast allen Gesellschaften, wo Cannabis nicht kriminalisiert worden ist, sondern zum Teil des alltäglichen Lebens gehörte, beide Bereiche finden, sowohl den medizinischen Bereich als auch den, nennen wir den missbräuchlichen Bereich oder die missbräuchliche Verwendung. Ein kleines Beispiel, was ich im Lauf meiner Recherchen gefunden habe, ist eine Strafanordnung im islamischen Bereich, die wohl aus dem 14., 15. Jahrhundert stammt, dass der Cannabiskonsument mit 40 bis 80 Peitschenhieben bestraft werden möge.
Peitschenhieben?
Warum? Auf der anderen Seite ist gerade der islamische Bereich jemand, der sich intensiv mit Cannabis als Arzneimittel beschäftigt hat. Die einzige Erklärung hierfür kann nur sein, dass der missbräuchliche Konsum von Cannabis so extrem um sich gegriffen hatte, dass man dort reagieren musste und dass man fortan sagen musste, wir müssen euch hier irgendwie mal wieder auf das normale Maß zurückführen und wir müssen hier eine Strafe verkünden dafür. Ja.
Kommen wir ein bisschen zur Gesetzeslage. Ich habe es eingangs erwähnt, seit dem 1. April ist es in Deutschland legal. Thor, ich glaube natürlich, der wichtigste Ansatz dabei, warum man es legalisiert, ist wahrscheinlich der, dass man einfach diese Beschaffungskriminalität abschaffen möchte. Es ist, man weiß, es, Dinge sind verboten, die Menschen möchten es trotzdem haben, also finden sich immer Mittel und Wege. In den Niederlanden ist es legal. Man ist dann, Leute sind noch in die Niederlande gefahren, haben dann verbotenerweise sich eingedeckt und wiedergekommen. Es gab so viel Probleme eben genau damit. Und ich kann mir vorstellen, dass das einer der wichtigsten Gründe ist, warum man es legalisiert hat. Ist das einer dieser Gründe? Und glaubst du, und das ist die entscheidende Frage, dass durch die Legalisierung auch genau das dann auch eintritt?
Um die Antwort gleich vorwegzunehmen, nein, das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Ich sehe sehr wohl die Intention des Gesetzgebers und das nicht nur bei uns, sondern bei vielen Gesetzgebern, die in der Vergangenheit dort Schritte unternommen haben, dass sie ganz gerne den Schwarzmarkt eindämmen wollen, dass sie die Kriminalität nicht mehr haben wollen und mussten irgendwann noch einsehen, dass diese drogenfreie Welt, sie wird nicht existieren, sondern das Bedürfnis nach Drogen wird dann eben jetzt vom Schwarzmarkt gedeckt und organisiert. Am Schwarzmarkt haben wir zwei Probleme, die dem Gesetzgeber natürlich nicht verborgen geblieben sind. Erstmal, es geht ihm Geld verloren, es werden keine Steuern gezahlt. Und zum Zweiten, wir haben keinerlei Kontrolle über die Qualität. Und insbesondere der letztere Punkt hat in Deutschland dazu geführt, dass hier dieser Schritt unternommen wurde, zu sagen, wir müssen jetzt legalisieren, denn die Gefahren, die in einer qualitativ minderwertigen Cannabis mitgebracht werden, sind unvergleichlich viel höher. Es hat während der Corona-Pandemie gab es massivste Versorgungsschwierigkeiten, auch des deutschen Marktes mit Cannabis, so dass die Anbieter, also der Schwarzmarkt, neue Wege gegangen ist und aus minderwertigem Cannabis ein extremst gesundheitsschädliches Produkt gemacht wird, in dem aus China eingekauftes synthetisches THC aufgesprüht wurde. Es wurde immer schon gerne, was auch immer, auf diese Blüten gesprüht, um das Gewicht nach oben zu treiben, um die Wirkung vielleicht noch weiter, was auch immer zu machen. Das ist ein ganz zentraler Grund, warum legalisiert wurde. Kann natürlich nur dann auch wirklich funktionieren, wenn ich den Schwarzmarkt komplett eindämme und ihm jegliche Möglichkeit nehme, seine Produkte an die Menschen zu bringen. Und das wird auf diesem Wege, den wir gerade gehen, nicht gelingen.
Weil
wir auf halbem Wege stehen geblieben sind. Weil wir nach wie vor keine Produktion erlauben, weil wir den Leuten es an die eigene Hand geben, mit Unkenntnis irgendwelche Pflanzen hochzuziehen, von denen sie keine Ahnung haben, von deren Anbau sie keine Ahnung haben, von deren Wirkung sie keine Ahnung haben, aber jeder versucht es halt mal und wird dann letztendlich feststellen, kann ich nicht, will ich nicht, schmeckt mir nicht, ich hol's dann jetzt doch wieder bei meinem Dealer. Und genau hier haben wir das Problem, dass der Dealer nach wie vor sein Klientel hat, das dann zu ihm kommt. Anstatt, dass wir sagen, alles, was du dir erhofft hast von deinem Eigenanbau, das findest du auch hier im Coffeeshop. Mhm. Und zwar von Profis produziert und zwar vom Staat kontrolliert. Mhm. Dass dann jeder Produzent, bevor sein produziertes Cannabis auf den Markt bringen darf, es selbstverständlich kontrollieren lassen muss. Mhm. Bei Medizinalcannabis eine Selbstverständlichkeit. Also nichts, was nicht umsetzbar wäre. Mhm. Aber es fehlt uns hier derzeit noch der politische Wille.
Wie ist denn eigentlich der Status quo? Wie ist es eigentlich gerade? Was ist legal? Wir haben über die drei Pflanzen gesprochen. Mhm. Es gibt Vereine, die gegründet werden sollen, was ich gehört habe, auch relativ schleppend anläuft aus verschiedenen Gründen, wo ich beitreten muss, um dort die Eigenbedarfsmengen anzueignen. Kannst du das einmal kurz, relativ kurz und knapp darlegen? Wie ist denn da gerade eigentlich der Sachverhalt? Was darf ich noch nicht? Und wie ist das zum Beispiel mit Autofahren und so Geschichten? Das ist, glaube ich, auch noch ein Riesenproblem. Wie sieht's aus?
Stand der Dinge ist, dass ich zu Hause bis zu 50 Gramm Cannabis in getrockneter Form oder gepresster Form
besitzen darf.
Wenn ich auf der Straße unterwegs bin, darf ich bis zu 25 Gramm mit mir führen. Ich darf bis zu 3 Pflanzen, erwachsene Pflanzen bei mir zu Hause anbauen. So diese Pflanzen mehr Ertrag ergeben, als mir vom Gesetzgeber erlaubt ist, möge ich bitte sie entsprechend beschneiden und die Blüten wegschneiden. Kurze Zwischenbemerkung meinerseits. Das Entfernen von Blüten von einer blühenden Cannabispflanze ist in der Branche bekannt als das Lollipopping und führt dazu, dass die Erträge noch weiter gesteigert werden. Mhm. Also was mir hier anempfohlen wird von politischer Seite, die Ertragsmenge zu minimieren, führt genau zum Gegenteil. Mhm. Du sprichst die Cannabis-Clubs an, wir dürfen Mitglied in einem, und zwar nur einem Club sein, dürfen aber die uns zugestandene Menge deswegen auch nicht überschreiten. Also das, was ich vom Club dann beziehe, darf diese 50 Gramm nicht überschreiten. Und das, was ich da wann auch immer mitnehme, darf die 25 Gramm nicht unterschreiten, weil ich es ja auch nach Hause bringen muss. Du sprichst von einem schleppenden Anlauf der Clubs. Das verwundert nicht, denn wir sind Weltmeister im Überregulieren. Und genau das haben wir bei der Kreierung dieser Cannabis-Clubs getan. Mhm. Die sind mit so vielen Vorgaben überlegt, dass ich jeden bewundere, der sich auf diesen Weg macht und sagt, ich eröffne einen Club, ich bringe so einen Club ins Leben und stelle mich all diesen Anforderungen, die mir dort von gesetzgeberischer Seite auferlegt werden.
Ja.
Ich kann jeden Konsumenten verstehen, der sagt, ich werde es tunlichst bleiben lassen, Mitglied in einem solchen Club zu werden, denn ich habe viel zu viel Angst, dass meine Daten irgendeiner Behörde mitgeteilt werden und dass ich dann doch letztendlich wieder Nachteile deswegen zu erdulden habe, weil ich es gewagt habe, Mitglied in einem solchen Club zu sein.
Ja, das heißt aber nochmal fürs Verständnis, die Clubs sind dafür da oder zumindest dafür gedacht, dass wenn ich jetzt nicht selber zu Hause anbaue und mich, sage ich mal, mit dem, was ich darf, eindecke, dass ich mir das dann in diesen Clubs anschaffen darf. Dafür sind die gedacht, oder?
Nein, das eine schließt das andere nicht aus. Ich darf sowohl selber anbauen, als auch Mitglied eines Clubs sein.
Aber ich wenn ich jetzt beides. Nicht anbauen würde und Könnte aber nicht ich. Mitglied ja. eines Clubs wäre, dann dürfte ich mir das nicht irgendwie
kaufen. Dann habe ich keinen Zugriff.
Dann
habe ich keinen Zugriff auf Cannabis. Ich darf es mir nirgendwo in Deutschland kaufen. Ich darf es nicht geschenkt bekommen. Ich darf es nicht aus dem Ausland einführen. Ich darf es finden. Soweit ich weiß, darf ich es immer noch finden.
Okay.
Das heißt also, wenn du mich fragst, ob ich dir vielleicht einen Joint geben möge, dann muss ich Nein sagen, aber ich darf ihn direkt vor deiner Nase verlieren. Aha. Und du darfst ihn direkt hinter mir finden.
Okay.
Und das ist eine Form der Übergabe, die noch nicht reglementiert ist.
Ja, okay.
Ansonsten nein. Also zwischen neben Anbau und Mitgliedschaft in einem Club gibt es keinen legalen Weg in Deutschland an Cannabis zu kommen. Denn das Medizinalcannabis mal außen vor gelassen.
Ich würde gerne als Fazit nochmal so ein bisschen über das Pro und Contra aus deiner Sicht reden, Thor. Was glaubst du, was ist eigentlich ein Pro-Argument für die Legalisierung und was spricht eigentlich dagegen?
Kontra-Legalisierung würde zum Beispiel sprechen, dass wir hier von einer Pflanze reden, die sehr viel Potenziale besitzt, die in den falschen Händen zu sehr viel Schäden führen können. Mhm. dass, wie gesagt, jetzt komme ich mal wieder ganz an den Anfang zurück, Cannabis in den Händen von Heranwachsenden darf einfach nicht sein. Mhm. Und da hätte ich Cannabis ganz gerne nach wie vor verboten. Mhm. Was spricht für eine Legalisierung? Wir reden hier von einer der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit. Mhm. Und wir reden hier von einer Pflanze, die schon immer ihren Platz hatte und uns in vielen, vielen Bereichen auch viel Gutes getan hat. Mhm. Und deren Platz in den letzten 100 Jahren einfach wegradiert wurde. Mhm. Und ich würde schon sagen, für Legalisierung spricht, dass dieser Pflanze diese Stellung auch mal wieder zurück anerkannt wird, dass sie uns auch das Gutes tun kann, was sie in der Lage ist zu tun. Und hier denke ich gar nicht mal an irgendeinen Rausch und hier denke ich vielleicht noch nicht mal an irgendwelche medizinischen Verwendungen, obwohl die nun wirklich einen Segen darstellen können für Medikamentenunverträglichkeiten noch und nöcher und einfach einen alternativen medizinischen Ansatz sind, der vielen Menschen viel Gutes tun kann. Aber allein der Punkt Nutzpflanze. Wie viel Geld könnten wir einsparen, wenn wir hier Cannabis wieder den Platz zugestehen, der ihr eigentlich gebührt? Hm. Heute denken wir in Richtung Dämmstoffe, denken wir in Richtung Hausbau. Wir unterhalten uns darüber, dass beim Hausbau unglaublich viel CO2 freigesetzt wird, was wir uns ja klimatisch gar nicht mehr erlauben dürfen. Auf anderen Weise sind wir aber nicht bereit, die Alternativen zu sehen und in alternative Wege zu gehen. Hm. Und hier ist Cannabis mit Sicherheit ein interessanter Ansatz. Hm. Was mich immer stört, ist Urteil auf der Grundlage von Unwissenheit. Mhm. Und da hilft uns nur eine Legalisierung voran, die eine Diskussion auslöst, die vielleicht Vorurteile abbaut.
Ja.
Anders sehe ich dort keinen Weg. Von daher, ja, ich persönlich bin pro Legalisierung.
Okay.
Ja, aber ich sehe eben auch die Bereiche, wo es gefährlich wird und wo ich ganz klar sage, hier darf nicht legalisiert werden. Und das ist ganz, ganz vorne an der Jugendschutz.
Ja.
Da gehört es einfach nicht rein.
Ja. Thor, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Ich denke, Aufklärung ist bei all dieser Thematik das A und O. Es ist vielleicht nicht die Lösung, es muss viel passieren, aber ich finde es trotzdem total wichtig. Und dafür danken wir dir, dass du hier gewesen bist, dass du uns aus deiner Sicht, vor allen Dingen, wenn es um die Pflanze an sich geht, das ist super spannend, einfach mal ein bisschen aufgeklärt hast. Und wir hoffen, dass diese Aufklärung auch ein bisschen nach draußen gelangt. Am Ende des Tages muss natürlich jeder sein eigenes Bild machen, ob er pro oder kontra Legalisierung ist, ob er die Pflanze mag, ob er die Pflanze nicht mag, ob er es rauchen würde oder nicht. Das muss am Ende jeder selber wissen. Und was dann am Ende die Politik draus macht, das werden wir ja sowieso alle sehen.
Genau. Ja, auch danke meinerseits. War super spannend. Ich habe ganz viel gelernt, gerade wofür die Pflanze steht, diese Nutzpflanze, muss ich sagen, habe ich vorher auch nicht gewusst. Also vielen, vielen Dank für dein ganzes Wissen, was du heute mit uns geteilt hast.
Ja, ganz lieben und dank euch, dass ich hier sein durfte und dass ich hier meine Sichtweise der Dinge darlegen durfte.
Sehr gerne. Damit
sehr schön.
Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss.